Guten Morgen euch zusammen. Geht's euch gut? Oder seid ihr müde? Oh, die Hochzeit ist schon eine Woche her. Habt ihr sich erholen können von der Feier? Geht's allen gut? Okay. Mein Anliegen ist heute, ich hoffe, es gelingt doch mit Gottes Gnade, uns und euch alle zu ermutigen. Denn wer kennt es nicht, vor allem wenn ein gewisses Alter kommt, sprich mein Alter und älter, und reflektiert über sein Leben. Und reflektiert über sein Leben und denkt, manchmal, ja nicht immer, aber immer wieder doch, war mein Leben eigentlich wichtig? Oder was habe ich mit meinem Leben bewirkt, mit meinem Wort, mit meinen Taten? Das kennt ihr sicher auch und ich möchte einen Vers vorlesen, den Jesaja, einer der sogenannten großen Propheten im Alten Testament, im 49. Kapitel, sagt über sich selber: Ich dachte, ich arbeite vergeblich und verbrauchte meine Kraft umsonst und unnütz, obwohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Ich dachte, ich arbeite vergeblich und verbrauchte meine Kraft umsonst und unnütz, obwohl doch meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Selbst der Jesaja kannte solche Gedanken, mit Gott gesprochen: Was soll eigentlich mein Leben? Was soll es eigentlich? Du hast mir einen Auftrag gegeben, dem Volk Israel von der Wahrheit zu berichten, sie zu korrigieren, zu ermutigen, aufzubauen, auf Gott hinzuweisen. Und irgendwann kam er an den Punkt zu sagen, was soll es eigentlich? Er hat sich selber hinterfragt. Ich denke, weil er zu wenig gesehen hat, mit seinen eigenen Augen, was Gott vorbereitet, verheißen hat, aber er hat es noch nicht wahrgenommen. Deshalb, wer kennt nicht die Frage, zu sagen, ich stehe auf und habe vielleicht 5, 6 Kinder zu Hause und denkst, warum habe ich mir das angetan, in Anführungszeichen? Warum habe ich nicht Karriere gemacht wie meine Freundin so und so? Habe studiert, würde jetzt viel Geld verdienen, habe Ansehen, was weiß ich, hätte Karriere gemacht in Wirtschaft, Politik, Sport, in Kunst. Ich war doch so eine super, was weiß ich, Klavierspielerin oder Gitarristin oder Violine gespielt als Kind. Alle haben gesagt, das wird meine Große. Jetzt habe ich 6 Kinder, sitze zu Hause, leite sie an, bete für sie, begleite sie wie auch immer ins Leben hinein, bereite sie vor. Oder du sagst wie auch immer, mach schon jahrelang Zellgruppenarbeit oder Sonntagsschule. Warum tue ich mir das an? Oder wenn du sagst, ich tue mir das nicht an, aber du sagst, ich sehe so wenig. Was passiert mit den ganzen Kindern? Ich bereite mich vor für die Sonntagsschule, für den Lehrinhalt, für Musik, für Spiele, um die Kinder anzuleiten und du erlebst so wenig. Oder du schreibst Karten, wo du denkst, Gott hat es dir aufs Herz gelegt, Ermutigungskarten zu schreiben. An Menschen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Du machst Besuchsdienst im Krankenhaus, Gefängnis, wo auch immer. Verschiedene Lebensbereiche oder hilfst deinem Nachbarn, weil du den Impuls hattest von Gott, ihm zu helfen, was weiß ich, beim Reifenwechseln, bei der Gartenarbeit, beim Hausbau. Verschiedene Dinge des Lebens. Und du denkst, Jesaja, warum? Warum mache ich das? Was bringt es eigentlich? Habt ihr die Gedanken noch nie gehabt? Okay, dann sind wir eigentlich am Ende der Predigt, super. Da hat es nur mich betroffen. Ich denke, wir haben sie alle mal mehr, mal weniger. Die Gedanken kennen wir doch. Warum gehe ich zur Arbeit? Warum gehe ich in die Gemeinde, Gottesdienst? Warum, warum, warum? Und da hoffe ich, dass Gottes Wort uns heute ermutigt mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Im letzten Vers, in dem es heißt: Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, Schwestern habe ich jetzt hinzugefügt, darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Da ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und damit ist nicht nur die Arbeit gemeint im Reich Gottes, sozusagen der Volldienst, vollzeitig Angestellte, Arbeiter, Bedienstete, wer auch immer, vollzeitlicher Hausmeister, vollzeitlicher Sonntagsschulmitarbeiter, Evangelist, Pastor, wer auch immer, sondern alles, was wir im Reiche Gottes tun. Da kann es auch sein, der Hol- und Bringedienst für körperlich Schwache, Behinderte, Kranke, die wir zum Gottesdienst bringen oder in Veranstaltungen. Oder begrüßt Menschen vorne an der Tür, wünscht ihnen einen gesegneten Tag, eine super Zeit hier im Gottesdienst. Wie auch immer. Nimm es wirklich für dich in Anspruch, für alle Bereiche deines Lebens. Aber nicht nur, Anführungszeichen, die formalen Dienste im Reiche Gottes, die wir so kennen oder denken, wir kennen sie, sondern auch, wie ich es vorhin gesagt habe, du bist Mutter oder Vater. Du bist Autofahrer, ein Kind Gottes und fährst mit dem Auto. Wie benimmst du dich dabei? Oder auch nicht? Und viele andere Bereiche, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, all das ist Reich Gottes. Und zu Beginn möchte ich uns eine Geschichte vorausschicken, die ich vor kurzem gehört habe und die ich sehr bewegend und berührend fand. Ich gebe es mit meinen Worten wieder. Ich kann es jetzt, denke ich, nicht eins zu eins wiedergeben, aber die Botschaft kommt drüber. Also es ist vor einige Jahre her und John und Paul, ist eine wahre Geschichte, John und David sitzen in Schottland in einem Haus. Sie sind Teenies. Deshalb möchte ich auch gerade den Teenies, aber gut, sie sind alle weg. Okay, gut. Dann richtet es euren Teenies zu Hause aus und euren Kindern und Enkeln. Sie sitzen zusammen, unterhalten sich. Ich denke, ihre Eltern waren gläubig. Unterhalten sich, was wird aus deinem Leben? Was haben wir vor? Was machen wir mit unserem Leben? Und John sagt, also ich will reich werden. Reich, einen guten Job. Ich will viel Geld haben. Und mir soll es richtig gut gehen in meinem Leben. David sagt, ich will Missionar werden. Missionar. Okay. Sie werden älter und John wird reich. Großer Farmer, viele, viele Angestellte, große Felder, viele Höfe, wird reich. Und David wird Missionar. Er hat es auf dem Herzen gehabt, sich mit Gottes Gnade vorzubereiten. Hat ein bisschen medizinische Kenntnisse sich angeeignet und geografische Kenntnisse und viele andere Dinge noch. Und hat sich auf den Weg gemacht nach Zentralafrika, hat auf dem Herzen gehabt und hat dort Menschen gesucht, die noch niemals was vom Evangelium gehört haben. Mittendrin im Busch. Und hat dann dabei, als er die Völker erkundet hat, auch die unerkannten Stämme, Karten geschrieben, Wege geschrieben und sie immer wieder regelmäßig mit der Post nach England geschickt, nach London, zur Königin. Und was weiß ich, für ihre ganzen Geografen, Geologen, was weiß ich, was sie damit anfangen sollten, hat sie dorthin geschickt und es ging über Jahre und Jahre. Und was aber dieser David nicht wusste, dass die in England, weil das war ja, das ist glaube ich schon 200 Jahre her, da gab es ja kein WhatsApp und kein Internet und dergleichen, sondern da ging die Post weg und dann war es halt weg. Du warst froh, wenn sie ankam, wusstest oftmals gar nicht, ob sie ankam. Und irgendwann waren die Leute in London, die Obrigkeit, so begeistert und haben das alles in der Zeitung veröffentlicht. Seine ganzen Karten und seine Wege und seine Schreiben. Naja, gut, irgendwann hat er sogar Victoria-Fälle entdeckt. Königin Victoria, die Victoria-Fälle entdeckt. Und die ganzen Karten, wie gesagt, geschrieben, gemacht, getan. Und hat dabei immer wieder den Menschen von Jesus erzählt. Menschen, die noch niemals was hörten von Gottes Wort, von Jesus Christus. Und medizinische Hilfe gebracht, wie er es konnte, im Rahmen seiner Möglichkeiten, geistliche Hilfe, wie er es konnte, praktische Hilfe. Dadurch sind viele, viele Gemeinden entstanden. Zentralafrika, Uganda, sind Gemeinden entstanden. Und irgendwann wollte die Königin ihn nach England holen. Er wusste ja gar nichts von seinem Glück. Die Menschen, Soldaten wurden geschickt, er sollte kommen. Aber hat sich geweigert, sagte nein, er dient nur einem, Gott. Das ist sein Auftrag, hier in diesem Zentralafrika den Menschen Jesus nahezubringen. Das Evangelium. Und die Geschichte sagt, dass er irgendwann doch mit 72, ich glaube 74, dann gestorben ist. Und zwar auf den Knien betend. In dieser Haltung ist er gestorben. Und so haben sie ihn auch dann nach England verfrachtet. Und jetzt liegt er dann im Westminster Abbey begraben, der berühmte David Livingstone. David Livingstone. Und hier heißt dann auf dem Grabstein, hier liegt der berühmte, was weiß ich, was er dann war, Entdecker und Missionar David Livingstone. Dann gibt es auch ein Grab in Schottland, da liegt dann der John Livingstone. Da steht auf seinem Grabstein, hier liegt John Livingstone, der Bruder des berühmten David Livingstone. Was ich damit sagen will, was mich an dieser Geschichte berührt hat, wir wollen oftmals reich werden, berühmt werden, Geld haben, das und das Einfluss. Was bringt mein Leben? Was kommt dabei raus? Der David hat gesagt, Herr, ich will nur eins, mein Leben soll dir gehören. Und er hat vieles nicht gesehen, was rauskam. Das ist in England geschehen, das ist unter, was weiß ich, in den Stämmen geschehen, bei Menschen, weil das nach seinem Tode bis in die heutige Zeit, aber sein Leben hat, denke ich, 100 und 1000 Mal mehr Einfluss gehabt, als das Leben eines reichen Farmers in Schottland, der am Schluss nichts mitnehmen konnte. Und so soll es uns ermutigen, egal wo du bist, egal wer du bist, wo du stehst, was du tust, ob du deine Oma pflegst, Oder sagst, hier, ich habe das Kind nicht abgetrieben und ich kenne das. Heute viele Frauen sind vor die Frage gestellt, oder wie man auch gestern lesen konnte, wie selbst ein ein Abtreibungsgegner seine Geliebte dazu drängte, abzutreiben. Das ist natürlich ein Riesenskandal, dann sowas gleich in den USA vermarktet. Aber wie Frauen unter Druck gebracht werden. Und dann Frauen sagen, nein, ich stelle mich zum Leben, zu dem Leben des ungeborenen Kindes. Auch wenn es mich jetzt einiges kosten wird. Und Gott wird es segnen. Gott wird es segnen. Die Frau ist erstmal Jesus kennt oder nicht. Klar liebt er die andere, die sich anders entschieden haben. Genauso, Gott liebt sie. Aber Gott will uns vor vielem bewahren, führen und er kennt unser Leben. Und deshalb heißt es, darum. Warum? Weil das ganze Kapitel 15 vorher geht um Auferstehung Jesu Christi. Seinen Tod und seine Auferstehung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er jetzt tot geblieben wäre im Grab, das Grab nicht leer wäre, Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte alles keinen Sinn. Da müssten wir uns heute Morgen auch nicht zusammentreffen. Ganz ehrlich gesagt, da müssten wir auch nicht mal heiraten. Ja, ganz ehrlich gesagt, da könnten wir auch so zusammenziehen. Weil von wem wollen wir dann gesegnet werden? Von einem toten Götzen. Dann könntest du tun lassen, was du wolltest. Du könntest sagen, arbeiten, weil einige Verse vor heißt es ja, wenn Gott nicht existiert, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Lasst uns trinken, saufen, sage ich mit meinen Worten. Dann lasst uns mehr oder weniger tun lassen, was wir wollen, auf was wir Bock haben, was uns Spaß macht, was sinnvoll ist oder nicht, ist egal. Denn morgen könnten wir schon tot sein. Und welchen Sinn hat das dann, Leben? Dann kannst du den maximalen Spaß draus holen, aber du brauchst nicht nach der Zukunft fragen. Aber dadurch, dass Jesus lebt, wie wir es vorhin gesungen haben, weil er lebt, weil er der Herrliche ist, weil er regiert, hat er Einfluss und Bedeutung in deinem Leben. Dann ist es bedeutsam, ob ich für ein Kind bete, bevor es operiert wird. Dann ist es bedeutsam. Dann hat es Kraft und Macht, weil ich zu dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus komme. Dann hat es Bedeutung, ob ich ein Leben mit Jesus führe, eine Ehe mit Jesus führe, ob ich meine Kinder am Glauben erziehe. Dann hat es Bedeutung. Ob ich mit Jesus Christus oder er mit mir zum Arbeitsplatz gehe, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Ob ich sie respektiere, achte, ob ich mein Bestes am Arbeitsplatz gebe, ob ich mit meinen Kollegen oder auch mit dem Nachbarn umgehe, sie begrüße oder auch nicht. Da hat es Bedeutung, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist und weil er hier ist. Er ist allmächtig und allgegenwärtig. Er ist genauso in Lauben, in Günz, in Opfingen, in Memmingen, Babenhausen. Das können wir uns mit unserem Verstand nicht vorstellen, ist klar. Aber den Heiligen Geist, er ist allgegenwärtig. Am Arbeitsplatz genauso, am Mittwochabend, im Hauskreis, am Sonntag im Gottesdienst, im Auto, wenn du unterwegs bist. Er ist da. Er ist der Auferstandene. Darum, und das ist die Basis, weil Jesus lebt. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, die Predigt und alles, was mit Gott zu tun hat, Gottesdienst, alles wäre umsonst. Das wäre nur eine reine Mache. Würde vielleicht gerade noch deine Gefühle begeistern, aber letztendlich sinnlos. Darum seid fest. Seid fest. Das ist die Basis, für das Folgende auch, wenn es heißt, unerschütterlich zu sein, seid fest. Seid fest, weil im 1. Korinther 15, 33 heißt es, lasst euch nicht verführen, also im gleichen Kapitel, einige Verse vorher, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und die Frage ist, mehr denn je, weil es geht so schnell in der heutigen Zeit, da komme ich ja, gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, also komme ja gar nicht hinterher, jetzt schaust du mal heute Fernsehen, wie viele Bilder in wenigen Sekunden dir präsentiert werden. Oder Werbeplakate auf der Straße, wenn du unterwegs bist. Zeitungen, Internet, du wirst bombardiert mit Informationen und Bildern. Und Texten und Videos und allen möglichen. Vor allem unsere Kinder, die so groß werden darin. Und deshalb warnt auch die Bibel, dass sie einfach nüchtern, passt auf, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und Umgang heißt nicht nur, ja, das ist halt dann die Bude mit den paar Jungs und Mädels, mit denen ich zusammensitze, sondern auch, welchen Einfluss setze ich mich selber, meine Kinder, meine Frau, wer auch immer aus? Das ist auch Internet, gerade das Internet heutigen Zeit. Wie viele Kinder sind im Internet unterwegs? Und achte ich als Papa, Mama, Großvater, Großmutter auch drauf, wenn ich es mitbekomme, dass ich nicht nur für bete, sondern auch mit ihnen rede und sage, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Denn es heißt ja, seid fest. Und das Festwerden, das werden wir jetzt sehen, das geschieht nicht dadurch, dass ich mich in Chatrooms und in Foren aufhalte, virtuell mit irgendwelchen Leuten in was weiß ich, Konstantinopel oder in Kalifornien und Berlin unterhalte, dadurch werde ich nicht fest. Das ist das ganz altmodisch, was ich hier bringe. Das ist wie das Gute, wenn man nicht mehr keine 20, keine 30 ist. Ich darf altmodische Dinge bringen. Denn sie stehen mir zu, sie passen zu mir. Und ich bringe altmodische Dinge, aber altmodisch in der Hinsicht, weil ich sage, Gott ist der Ewige und sein Wort ist unerschütterlich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir denken, ihr könnt mich gerne korrigieren, zumindest hinterher. Manchmal habe ich den Eindruck, wir denken oftmals als moderne Christen, wir haben es mehr drauf als die vielleicht zu Pauluszeiten oder in den ersten 100 Jahren. Wir sind da fortschrittlicher. Wir haben heute Internet, wir haben moderne Musik, wir haben Elektroanlagen, wir haben Licht, was weiß ich alles und denken, wir sind doch die Besseren. Vielleicht drücken wir es nicht so aus, aber fühlen es vielleicht so. Ich bin der Überzeugung, die Gemeinde Jesu Christi, weil vom ewigen Herrscher und Gott betrachtet, vom ewigen, der gleiche ist gestern, heute und alle Ewigkeit, wenn er die Gemeinde Jesu Christi sieht, dann gibt es für ihn nur einen Standard. Das ist Jesus Christus, das Fundament. Und ein Evangelium und eine Handlungsanleitung. Und die galt vor 2000 Jahren genauso wie heute. Deshalb gibt es in meinen Augen kein modernes Evangelium. Auch keine moderne Auslegung. Denn wir müssten ja sagen, all die hunderten Jahre vorher, die Christen haben es nie gewusst. Sie waren ja völlig überholt, völlig daneben. Glaube ich aber nicht. Glaube ich garantiert nicht. Denn was Gott an Gnade und Erweckung geschenkt hat, an vielen, vielen Gemeinden, die entstanden sind, kann ich nur sagen, Halleluja. Gerade letztens gelesen von einem Mann in Laos, der 15 Jahre im Gefängnis war, 15 Jahre im Gefängnis um seines Glaubens willen. In dieser Zeit kam seine Frau zum Glauben, seine Familie zum Glauben. Und in der Zeit, als er im Gefängnis war und dann rauskam, ist dann mit Gottes Gnade in kürzester Zeit aus einem kleinen Hauskreis mit wenigen Leuten, glaube 30 Leuten, eine Gemeinde mit 6.000 Gemeindegliedern entstanden. 6.000. Aber doch nicht deshalb, weil der vielleicht unsere Methoden angewandt hat. Garantiert nicht. Sondern er saß 15 Jahre im Gefängnis, hat gebetet. Und Gott hat Gnade geschenkt. Sie haben Gott gesucht. Das ist für mich der gleiche Gott. Deshalb, da gibt es keine neuen Methoden. Jetzt wissen wir endlich, wie wir Gemeinde bauen. Nein, Gott ist der gleiche. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Und sein Evangelium gilt. Und da heißt es, seid fest. Seid fest. Und ganz ehrlich gesagt, Symbolik ist ja immer so, 1000 Worte sprechen mehr als, Entschuldigung, ein Bild spricht mehr als 1000 Worte. Im Griechischen steht das Wort, ich kann kein Griechisch, ich schaue heute immer nur nach im Lexikon, Hetraios, sitzen, und da wird ein Stuhl gemeint, ein Stuhl, auf dem sitzt jemand. Und dieses Wort kommt nur dreimal im griechischen Urtext im Neuen Testament vor, dreimal. Und ich sage mir immer Begriffe, da werde ich hellhörig, die nur einmal oder wenige Male vorkommen, sind ganz bedeutsam. Nur dreimal steht da sitzen. Und zwar, die Symbolik ist, da kommt auch das Wort Kathedrale. Leitet sich auch davon ab. Klar, ein riesengroßer Komplex, der nicht zu bewegen ist. Und da sitzt du. Wir haben ja Reformationsgedenkjahr, Martin Luther. Und auch er sagte, ich kann nicht anders. Hier stehe ich kann nicht anders. Letztlich hat er genauso ausgedrückt, ich kann nicht anders, ich bin überzeugt davon, Gott hat es mir so aufs Herz gelegt. Und da könnt ihr ganzen Bischöfe, Pfarrer, wie ihr auch wart, Papst, ihr könnt sagen, was ihr wollt, Gott hat es mir aufs Herz gelegt, ich kann nicht anders. Zu dem stehe ich, sagte Luther. Und so sollst du sein, du sitzt hier. Klar wird man sagen, ja mei, der ist ja wenig flexibel, ganz schön intolerant, ewig gestrig, gesetzlich, hart. Das sind alle Begriffe, die man dafür gebrauchen könnte. Gott sagt aber, steht fest, setz dich hin und sei dir deiner Position in Christus Jesus bewusst. Steht fest. Weil mehr denn je, und ich bin halt natürlich auch so groß geworden, klar, jeder zu seiner Zeit, mein Großvater, mütterlicherseits, hat beide Weltkriege erleben müssen. Und klar hat es ihn auch geprägt, habe immer wieder vom Worte Gottes auch vorgelesen und einige Verse sind mir hängen geblieben und ein Vers, und ich weiß, dieses Stück weit war es vielleicht auch prophetisch, hat er gesagt, Thomas, du wirst die Zeit erleben, wie es heißt, und sie werden die Lehren suchen, die in den Ohren jucken. Und ich fühle mich wirklich bestätigt von meinem Großvater, und die Zeit bestätigt mich, ja, es stimmt, in der Zeit leben wir. Wir lesen gerne viele seichte Literatur und sind begeistert über seichte Literatur. Gott der Liebe, wunderbar. Und Gott ist so tolerant und alle Menschen sind irgendwie gut und alle werden es errettet, selbst was weiß ich, der Teufel wird es dann schaffen, die Dämonen. Und es geht runter wie Öl, es juckt in den Ohren, super. Und jetzt kommst du dagegen und sagst, nein, das hat Gott ganz und gar nicht gesagt in seinem Wort. Es gibt ein Errettetsein und ein Verlorensein. Es gibt Jesus Christus, den Retter, der einzige Weg zum Vater, nur Jesus Christus, keine buddhistische Lehre, keine Millionen Hindu-Götter, keine, was weiß ich, Lehre hier, da und das von Menschen, sondern nur einen Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist natürlich für den Zeitgeist, für die Menschen der Welt sehr intolerant. Aber jetzt kannst du dich hier draufsetzen und sagen, ich stehe fest. Ich stehe fest und halte an dem fest. Selbst in dem kleinen Ort hier, was weiß ich, im Unterallgäu, wo du auch hingestellt wurdest von Jesus. Ich stehe fest. Bekenne es. Und Gott wird es segnen. In Kolosser 1,23 ist eine weitere Stelle, wo dieser Begriff mit dem Feststehen oder dem Sitzen gebraucht wird. Wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung, gegründet und fest. Auch da das Feststehen, das Festbleiben, dieses Sitzen. Letztendlich ist es wirklich unser Glaube und unsere Überzeugung in Christus Jesus die Frage, woran halte ich fest? Und das geht nur auf eine Art und Weise, nämlich, das heißt in dem Glauben, und damit ist auch gemeint das Wort, dass ich selber diese Worte suche. Wir können als Christen nicht aus der Konserve leben. Wir können nicht aus der Konserve leben. Essen schmeckt, Konserven essen meistens, glaube ich, nicht so gut. Im Vergleich zu einem frisch angerichteten, wunderbaren Mahl. Und zum anderen kannst du nicht sagen, heute, was weiß ich, am 8. Oktober 2017 lebe ich aus der Konserve vom so und so viel Gottesdienst im Jahre 2015 oder gar 2005 und älter. Das geht nicht. Das geht nicht. Du lebst auch ganz biologischen Leben davon, dass du immer wieder isst und trinkst. Und das brauchen wir auch im Geistlichen. Und deshalb, wer es bisher gar nicht praktiziert hat, möchte ich ermutigen, dann fang mit 5 Minuten an oder mit 10 Minuten oder einer Viertelstunde. Und du kannst sie nach oben hochsteigern, wie du willst, aber fang wenigstens an, Tag für Tag. Zu sagen, ja Herr, ich nehme einen Vers und den Vers nehme ich mit zur Arbeit oder nehme ich mit, wo auch immer, in den Alltag. Den Vers will ich auf meine Lippen, wie das Alte Testament schon sagt, bewegen. Weil Gott zu dir spricht und sagt, nimm irgendein Bibelvers, den Gott dir an dem Tag schenkt. Und sagt, ja, das will ich heute praktizieren. Und morgen ist es der nächste Vers oder 2, 3 Verse, aber nimm sie mit. Es funktioniert nicht zu sagen, der Vers begleitet mich das ganze Jahr, denn du willst ja darin wachsen. Du willst dich entwickeln, du willst mehr Jesus kennenlernen und Jesus will dich mehr in dir verherrlichen. Das heißt feststehen am Wort Gottes, im Glauben, daran festhalten. Und wenn es heißt, seid fest, steht hier im Urtext da eigentlich ein Begriff, dass es die ständige Entwicklung ist, dass es nicht nur einmal so ist, sondern eine Entwicklung. Das heißt ein Prozess, dass du mich tagtäglich tust. Seid fest, heißt in der Hinsicht, du tust es nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern ein ständiger Prozess, in dem du lebst. Und dann kommt das nächste Wort, seid fest und unerschütterlich. Und da steht im Griechischen ein Wort, das wir auch im Deutschen kennen, von Kinetik, also Kinetik, die Bewegung. Und da steht dann Ametakinetos, also etwas, was sich nicht bewegen lässt. So sollst du sein im Glauben. Du stellst dir vor, du gehst raus an die Kathedrale, eine riesengroße Kathedrale mit Millionen von Bauklötzen und Tonnen und du gehst jetzt hin und stellst dir vielleicht vor, gut, es wäre eine Ameise, dann würde dagegen drücken, um diese Kathedrale zu bewegen. So sollst du es vorstellen. So sollst du sein. Ametakinetos. Unerschütterlich. Unerschütterlich. Egal, was in deinem Leben kommt. Soll es deine Glaubensbeziehung zu Gott nicht zerstören. Wirst du sagen, ja gut, es kann so viele Krisen geben und Ereignisse, wie auch immer. Das stimmt. Und das kenne ich aus meinem Leben und will ich auch nicht abtun. Aber worum es Paulus geht und Gottes Wort im 1. Korinther 15, im letzten Vers, dass es deine Glaubensbeziehung zu Gott nicht zerstören soll. Weil Jesus auch verstanden ist. Deshalb seid fest und unerschütterlich. Auch wenn es Todesfälle gibt und Leid und Elend, wie wir es vorhin auch gehört haben in der Einleitung. Keine Frage. Aber es soll dein Glaubensleben nicht zerstören. Du sollst unerschütterlich bleiben dürfen. Und deshalb, dieses Wort gibt es auch an anderen Stellen, und die dürft ihr selber auch dann zu Hause euch nachschauen, an 6 anderen Stellen kommt auch dieses Wort nicht zu erschüttern, fest sein im Neuen Testament. Und zwar, wo Jesus spricht, der kluge Mann und der törichte Mann. Auf Sand gebaut und auf Fels gebaut. In Matthäus 7, 25 und Lukas 6, 48. Matthäus 7, 25, Lukas 6, 48, wo Jesus dieses Gleichnis bringt. Unerschütterlich bist du dann, wenn du auf Felsen baust, nicht auf Sand. Klar hat man das früher so als Kinderlied gehabt. Wie ist es noch? Ja, der Kluge baut sein. Genau. Und dann denkt man ja, mein nettes Lied, macht man eine Bewegung dazu. Ein Kinderliedchen, na nett. Schön sind sie unterhalten worden, die Kinder. Ja, und so geht es dann bei uns rein und denken, ja gut, jetzt bin ich irgendwann ein großer Erwachsener, jetzt weiß ich ja besser. Kinder, singt ihr die Lieder? Glaubt auch dran. Ich habe jetzt studiert, ich bin jetzt klug, ich habe Lebenserfahrung, ich weiß Bescheid, ich kenne das Leben, ist ja ganz gut, aber muss auch eine eigene Philosophie haben. Und plötzlich ist das alles nur ein Kinderliedchen. Der Kluge und der Dumme. Aber dass Jesus Christus das gesagt hat, der Sohn Gottes, vor den Menschen dastand und in all seiner Weisheit, und ich meine, Jesus hat niemals eine Uni besucht. Und trotzdem war er der weiseste Mensch auf der ganzen Welt. Jesus hat niemals eine Uni besucht. Kein Diplom, kein Doktor, kein Professor, was weiß ich. War nicht auf Harvard, Oxford und Cambridge und wo auch immer. Und trotzdem spricht die Weisheit Gottes aus ihm, und er sagt, wer sein Haus, sein Leben auf Sand baut, und es kommt der Sturm, und irgendwann kommen Stürme. Es heißt nämlich nicht, falls ein Sturm kommt, sondern Jesus sagt, wenn der Sturm kommt, es kommen Stürme in unserem Leben, dann geht der Regen herunter und das Haus fällt um. Boom. Oder hast du dein Leben auf Stein gebaut, auf den Felsen, nämlich auf Jesus Christus. Und dein Haus bleibt stehen. Das ist göttliche Lehre. Da können wir es jetzt drüber lustig machen, können es in Frage stellen, relativieren, wie auch immer. Es ändert nichts an dem Fakt. Willst du dein Leben stabil führen, dann baue es auf den Felsengrund. Und ich fand es interessant zu hören, letztens von einem Pastor, der in Südafrika, ich glaube über 40, 50 Jahre Seelsorge gerade an jungen Menschen und an jungen Ehepaaren führte, über 40, 50 Jahre Eheseelsorge. Und dann sagt dieser zum anderen Pastor, weißt du, eins ist mir aufgefallen, in diesen ganzen 40, 50 Jahren Eheseelsorge hatte ich eins festgestellt. Bei mir war noch kein junger Mann, keine junge Frau, die regelmäßig ihre Zeit hatten mit Jesus Christus und ihr Leben auf Jesus stellten, auf diesen Felsen feststellten, die persönlich diese Beziehung mit Jesus lebten. Meistens ist nämlich dieses A und O, diese Basics, die unser Leben zum Wackeln bringen. Suche ich persönlich die Beziehung mit Jesus? Oder erwarte ich, dass andere das für mich tun? Der Seelsorger, der Hauskreisleiter, der Ehepartner, Papa, Mama, Großmutter, Kinder, wer auch immer. Nein, ich selber bin gefordert. Sei fest und unerschütterlich. Du selber. Das ist ein Vorrecht. Und eine Ehre, wenn Gott es zu dir sagt, bau dein Leben auf den Fels, auf Jesus Christus. Die andere Stelle, Epheser 3,17, bau dein Leben fest in der Liebe. Epheser 3,17. Also das erste war der Fels, auch das Wort Gottes, das andere ist die Liebe. Baue dein Leben fest, unerschütterlich, in der Liebe Gottes. In der Liebe Gottes. Wenn das dich bestimmt, wenn das dich durchdringt, dann weißt du erstmal, du bist von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Und es ist so wichtig, weil Menschen dich sehr rasch ablehnen werden, wenn du klar mit Jesus lebst. Die Frage, die Gefühle dich runterreißen wollen, weißt du, du bist geliebt von Gott, dem Vater im Himmel. Er liebt dich. Er sieht deine Tränen auf dem Bett, im Kopfkissen. Er sieht den Alltag, den du als Großvater, Großmutter oder Mutter so erlebst. Er sieht es, dass du vielleicht nicht im Mainstream dabei bist, provoziert wirst, geärgert wirst, angegangen wirst, aber er sieht es. Und deshalb gegründet in der Liebe, Epheser 3,17. Wir haben es vorhin gelesen, Kolosser 1, 23, im Glauben. Dann gibt es eine weitere Stelle im Hebräer 1, Vers 10, da wird der gleiche Begriff gebraucht, das vielleicht nur als Ermutigung, Hebräer 1, Vers 10, dass Gott selber die Erde gegründet hat. Da wird das gleiche Wort gebraucht, das gleiche Wort unerschütterlich, die Erde. Und wenn Gott, der Vater, diese Erde so festgehalten hat und sie hält schon seit Tausenden und kommt nicht ins Wanken, wie viel mehr ermutigt er uns, unser Leben in Glauben, Lieben, in seinem Wort unerschütterlich festzumachen, unerschütterlich. Und das Letzte, das ist der Vers, den Matthias vorhin Einleitung hatte aus 1. Petrus 5, Vers 10. 1. Petrus 5, Vers 10. Nach der gewissen Zeit des Leides, der Not, der Herausforderung, der Schwierigkeiten, wird Gott selber uns stärken, ermutigen und gründen. Da steht auch gründen. Er wird es tun. Er wird es tun. Und nachdem wir fest sind und unerschütterlich, heißt es dann, nehmt immer mehr zu in dem Werk. Nehmt immer mehr zu in dem Werk. Und zwar in Quantität und in Qualität. Das heißt, wenn du heute schon eine wunderbare Ehefrau bist, ein wunderbarer Ehemann, dann sollst du es morgen und nächsten Monat und nächstes Jahr noch mehr sein. Dann gib dich nicht mit dem Status quo zufrieden. Wenn du heute sagst, also die Frauen könnten sich um mich reißen, ich bin der beste Ehemann auf der Welt. Okay, frage Gott, ob es so stimmt. Aber wenn du es wirklich bist, bleib deine Frau treu und sei es nächstes Jahr noch mehr. Du sollst darin zunehmen, heißt es. Nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn. Und Werk des Herrn, bitte legt euch den Gedanken ab, das heißt nicht nur, ja, da predigen, da Zellgruppenleiter, da Lobpreis, Gitarre spielen und wie auch immer und da Sonntagsschule. Werk des Herrn, Reich Gottes, heißt auch erstmal ganz primär, du bist Frau, du bist Mann. Du bist Tochter und Sohn, Papa und Mutter. Da geht es los. Großmutter und Großvater. Freundin und Freund in Christus Jesus. Das ist Werk Gottes. Wenn du eine super Freundin bist, dann sei es morgen, nächsten Monat und nächstes Jahr noch mehr. Eine super Freundin, dadurch, weil du noch mehr Jesus Christus in dir Raum gibst. Was heißt es? Wir neigen oftmals sehr dazu, das alles immer so auf die Funktionen, Ämter und Dienste der Gemeinde abzustempeln und sagen, ja du, da primär. Das Leben beginnt zu Hause, in eigenen vier Wänden. Dann geht es raus im Alltag. Weil wie viele Stunden verbringen wir wirklich in diesen geheiligten Hallen? Wie viele Stunden liegen wir im Bett? 6 bis 8, manchmal 10 Stunden. Und dann so und so viele Stunden bist du bei der Arbeit. Aber das sind alles relevante, fürs Reich Gottes relevante Stunden. Du kannst zum Beispiel auch mit einem Lied auf den Lippen einschlafen. Und mit einem Lied auf den Lippen aufwachen. Du kannst mit einem Lied in deinem Herzen in die Arbeit hineingehen. Anstatt zu fluchen, zu schimpfen, zu jammern. Das sind alles Bereiche des Werkes Gottes. Darin sollen wir zunehmen und wachsen. Ganz kurz ein Überblick, weil es mich heißt, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wenn ihr an das Wort vergeblich denkt, an welches Buch in der Bibel denkt ihr als erstes dann? 100 Punkte. Okay, er war vorbereitet, hatte klar, Gottesdienstleitung, Matthias, musste es wissen. Sehr gut, Matthias. An den Prediger, kam ja raus, wie aus der Pistole geschossen, genau. Der Prediger. Und der Prediger ist ein Buch, das lesen manche Menschen vielleicht ein, zwei Mal im Leben, dann sagen sie, genug gepredigt, mit dem Buch kann ich nichts anfangen. Hohe Liebe ist noch schöner, kommt gleich danach. Okay, aber Prediger, sehr destruktiv. Oder wann habt ihr zuletzt einen Prediger gelesen? Darf ich jemanden fragen? Heute? Gestern? Letzte Woche? Dies Jahr? Ei, super. Sehr schön. Marion, wir sind eine, super. Eine Person. Aber die wenigsten, zugegebenermaßen, lieber mal Evangelium, dann Offenbarung, mal ein Brief, selbst Mose, okay. Aber Prediger, Gut, klar, ich möchte euch ermutigen, beschäftigt euch mit der Bibel, auch gerade mal mit dem Prediger. Interessanterweise steht ja oft da, nichtig, nichtig, nichtig. Naja, aufstehen, nichtig, Arbeit, nichtig, Bücher, nichtig. Alles ist nichtig und vergänglich, was soll's? Aber ganz ehrlich gesagt, haben wir nicht manchmal auch schon so eine Veranlagung gehabt, so eine Haltung? Es ist doch vergänglich, es ist doch nichtig. Wir sagen vielleicht mit neuen Worten, die ich jetzt nicht kenne, umsonst, was weiß ich, uncool, was weiß ich, welche Worte man heute gebraucht, nach dem Motto, bringt alles nichts. Wenn man aber aufmerksam den Prediger liest, wird man finden, da steht, und höre und staune, 35 Mal unter der, der aufmerksame Leser, unter der Sonne, genau, 35 Mal unter der Sonne. Und in der ganzen Alten Testament, im ganzen Alten Testament kommt das Wort Shemesh, die Sonne, 134 Mal vor. Das heißt, in diesem kleinen Büchlein Prediger kommt es 35 Mal vor, während es im ganzen Alten Testament 134 Mal vorkommt. Das hat uns was zu sagen. Was hat es uns zu sagen? Der Blick Salomos war, wenn ich all das unter der Sonne betrachte, sprich das Sichtbare, wo die Sonne drauf scheint, wenn ich all das betrachte, dann ist wirklich, ganz ehrlich gesagt, es vergänglich umsonst. Denn ob es dein Fußballverein gestern gewonnen oder verloren hat, oh gut, gestern war Pause, aber letzte Woche, es ist morgen schon wurscht. Und hast du jetzt ein grünes Kleid gekauft oder ein blaues, ist erfahrungsgemäß spätestens nach 2-3 Jahren, manchmal schon nach 2-3 Tagen, wurscht. Hat dein Auto 300 PS oder 500, ist irgendwann auch egal. Die Gehaltserhöhung, nach 14 Tagen ist der Effekt meistens vorbei bei den meisten Menschen. Viele Dinge. Hast du jetzt das beste Essen, oder mal gefastet, für viele Dinge ist es relativ rasch vorbei. Deshalb nichtig, sagt der Prediger. Was bleibt denn wirklich? Was bleibt von den ganzen Dingen? Aber wie lang können wir, und ich schließe uns ein, wie lang können wir im Internet surfen und schauen, so, jetzt mache ich einen Preisvergleich. Ich starte hier mal die nächsten 10 Stunden, vergleiche und ich irgendwo ein super Schnäppchen mache. Und ruckzuck sind 10 Stunden rum. Für was? Oder ich mache irgendwelche Dinge, wo ich von vornherein weiß, das geht in die Hose. Aber für was? Ich bin jetzt keiner, der eine rosa-rote Brille aufhat und sagt, klar, es gibt Dinge im Leben, die müssen sein, keine Frage. Nur die Frage ist, wie setze ich meine Prioritäten? Und ganz ehrlich gesagt, wenn man in die Wirtschaft schaut oder ins Reich Gottes, die Menschen, die am effizientesten und effektivsten arbeiten, sind die erfolgreichsten. Nicht die, die irgendwelche Dinge irgendwann auf irgendwie und Art und Weise machen. Das ist Gesetz Gottes. Das sind Gebote Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. Deshalb, Arbeit im Reich Gottes ist nicht umsonst. Unter der Sonne sind die Dinge, die der Mensch tut, umsonst. In deren Sicht nichtig vergeblich, wenn sie nicht, und das schreibt nämlich der Prediger dann in seiner Weisheit am Schluss, Prediger 12, schlage es kurz auf, Prediger 12. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen, für alle Menschen. Das ist ein Ratschlag für alle Menschen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, gut oder böse. Damit ist gemeint, fürchte Gott, das heißt, nimm Gott in deinem Leben als allererstes ernst. Nimm ihn ernst, komm mit allem zu ihm. Auch wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was sagt denn damit Jesus? Es ist ja nicht nur so, also allen, denen es schlecht geht, allen, denen es dreckig geht, alle, die nicht mehr weiter wissen, kommt dann zu ihm. Sondern Jesus sagt damit, in allen Lebensbereichen, kommt zu mir. Kommt zu mir, mit allem, was euch beschäftigt, kommt zu mir. Und auch nicht erst dann, wenn wir nicht mehr können, sondern jederzeit, kommt zu Jesus. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Da steht vom Urtext eigentlich drin, sein Wort, sein Gesetz, sprich, wenn man jetzt dieses jüdische Denken hat, sein ganzes Wort ist damit gemeint. Nimm das Wort und es wird zu dir sprechen, ob es ein Wort aus dem Psalmen ist, ob es aus dem Propheten ist, ob es aus dem Neuen Testament ist. Gottes Geist wirkt durch dieses Wort, als lebendig ist. Du kannst viele gute Schriften der Weltliteratur lesen, aber sie sind tot. Während dieses einzige Wort, Gottes Wort, lebendig ist. Das siehst du mich schon daran, dass es mich vor 10 Jahren zu dir gesprochen hat, heute spricht und morgen zu dir spricht. Und du kannst den gleichen Vers vielleicht schon 10 oder 100 Mal gelesen haben und plötzlich sagst du, oh, da spricht so mein Leben hinein, so meine Situation. Deshalb sagt der Prediger am Schluss, das Leben macht erst dann Sinn, hat erst dann Zweck und Ausrichtung und Erfüllung, wenn Gott die Basis ist, sein Wort die Basis ist, wenn du ihn fürchtest und ihn ernst nimmst. Und das Traurige ist, dass wir oftmals dann verbinden, ja, Gottes Wort, seine Gebote, seine Gesetze mit den 10 Geboten immer gleich kurz und gleichstellen und sagen, das ist all das gemeint. Aber Jesus, der Allmächtige, der Ewige, der Allgegenwärtige, er hat dich und hat sie, jeden Einzelnen, so sehr lieb, und er hat immer schon existiert und er kennt dich und er kommt dir nicht, um zu sagen, hier, das will ich dir alles wegnehmen, das darfst du nicht mehr tun, sondern er sagt in seiner allmächtigen Weisheit, weißt du, Thomas, wenn du das tust in dieser Situation, dann wird es gut werden. Wenn du dich so verhältst und dich da zurückhältst oder da mutig bist und das tust, das wird gut sein. Deshalb will Jesus uns in die Schule nehmen und sein Wort hinhalten und sagen, hier, lies an meinem Wort. Hör auf meinen Heiligen Geist, hör auf meine Stimme. Nicht, weil er uns reglementieren, formatieren und einsperren will, nein, sondern weil seine Liebe, wie er selber sagt, die Wahrheit macht frei, frei macht. Die meisten Menschen auf der Welt sind doch gebunden und nicht deshalb, weil sie sich an Gottes Wort halten, sondern weil sie sich nicht daran halten. Das ist der Unterschied. Und die freiesten Menschen auf der Welt sind die, die sich daran halten. Weil sie plötzlich wissen, Jesus liebt mich, ich bin errettet, ich bin erlöst. Klar habe ich auch Fehler und Sünden in meinem Leben, aber ich darf jederzeit zu Gott kommen, aufrichtig um Buße bitten. Und er wird für mich streiten, für mich kämpfen. Und er ist bei mir, egal wo ich bin im Leben. Er ist bei mir. Da bist du wirklich frei. Wenn du nicht mehr nach Lust und Laune deines Umfeldes, deiner Mitmenschen leben musst. Ich meine, die ganzen Schauspieler in Kalifornien, vielleicht nicht alle, aber über 90%, wenn du so liest, wenn die alle, was weiß ich, mit 30, spätestens mit 40 so ihre Schönheitsoperationen brauchen, weil sie sonst nicht mehr gesehen werden sollen in Hollywood. Entschuldigung, ist das Freiheit? Wenn Künstler, Musiker, wer auch immer, ihre Drogen brauchen, ihre Psychiater, Psychologen brauchen, ist das Freiheit? Ist das erstrebenswert? Nein, in meinen Augen nicht. Das heißt nicht, dass Gott diese Menschen nicht liebt und nicht auch mit ihnen Mitleid hat, keine Frage. Aber der Feind kommt und sagt, schaut euch, so berühmt kannst du werden, streng dich an, so bekannt kannst du werden, dann hast du Millionen. Du bist nicht frei. Du bist nicht frei. Und Jesus sagt, die Wahrheit macht dich frei. Und arbeiten, 6 Punkte zum Schluss. Johannes 4,38, Jesus sagt, die einen haben gesät, die anderen haben die Ernte eingebracht. Denke bitte dran, im Reich Gottes ist es auch so. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die säen. Und andere vielleicht erst 1-2 Generationen später werden ernten. Jesus selber sagt es, Johannes 4,38, nicht immer bringt der die Ernte ein, der sät. Es kann durchaus sein. Vielleicht haben deine Vorfahren schon viel gebetet und wie auch immer. Und du bringst gerade die Ernte ein in deiner Familie, weil sie damals schon gesegnet haben, ihre ganzen Nachfahren. Oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Oder an dem Ort Babenhausen. Vielleicht waren hier schon Menschen früher da, die gebetet und gebetet und gebetet haben. Wie auch immer. Denke nicht, irgendwas stimmt mit dir nicht, weil du gerade nicht siehst, wie die Ernte eingefahren wird. Es kann sein, es muss nicht sein. Und es kann auch sein, dass du gerade die Ernte einfährst, die jemand anders produziert hat. Dann 2. Timotheus 3, Vers 8. Paulus sagt, dass er niemanden zur Last fallen wollte. Wenn man sich das überlegt, da steht da, er hat Tag und Nacht gearbeitet, weil er niemanden zur Last fallen wollte. Also wenn ich mir überlege, wenn ich heutzutage Nacht arbeite, er meint, da habe ich es ja bequem. Dreh den Heizkörper auf, mach das Licht an, kann vielleicht eine Musik hören. Wunderbar, da geht es einem gut, da kann ich die ganze Nacht durchmachen. Aber der Paulus, vielleicht mit Ach und Krach bei Kerzenlicht, ich meine Heizkörper, in deren sich da gut vielleicht irgendwo einen Ofen, vielleicht Feuerleck macht, aber auch ganz andere Kleidung gehabt, Essen gehabt, da zu sagen, ich wollte niemanden zur Last fallen und hat gearbeitet Tag und Nacht und sagen Respekt. Respekt. Also Arbeit heißt ja auch, schändet nicht. Und klar, wir dürfen arbeiten, wir sollen auch arbeiten. Wir sollen fleißig sein in dem, was wir tun. Wenn du Sonntagsschule vorbereitest, Hauskreis vorbereitest, Lobpreis, egal was, aber auch wenn du Mutter bist und Vater, bereite dich gut vor. Jeden Tag neu, bereite dich vor. Hebräer 6, Vers 10, kannst du nachlesen, dass Gott unsere Werke sieht. Er sieht all deine Werke und vergisst sie nicht. Offenbarung 2, Vers 2, auch da steht, dass Jesus, an Ephesus schreibt er das, Sendschreiben, Jesus sieht deine Mühe und deine Arbeit. Er sieht sie, deine Mühe und deine Arbeit. Er sieht es. Denke nicht, dass Gott dich nicht mitbekommt und nicht interessiert, wie es dir geht. Und am Schluss, Offenbarung 14, Vers 13, das lese ich uns vor. Offenbarung 14, Vers 13. Das letzte Mal, wo das Wort Arbeiten in der Bibel vorkommt, Offenbarung 14, Vers 13, da heißt es, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Erst dann ist Buffalo Bill. Nicht jetzt zurücklehnen und nur sagen, Land der Ruhe. Aha, jetzt warten wir mal ab. Sie sollen ruhen von ihrer Arbeit. Erst dann. Jetzt darfst du fleißig sein. Jetzt darfst du fleißig sein, egal wo Gott dich hingestellt hat. Du darfst fleißig sein und dich einbringen mit Gottes Gnade, mit Gottes Weisheit, mit Gottes Liebe, in seinem Wort gegründet, mit Freude und Begeisterung. Darfst du es tun. Dann wirst du ruhen. Es muss nicht jeder, aber es ist auch nicht falsch, wenn es so wäre, wie David Livingstone auf den Knien betend sterben und umfallen. Aber wenn man sagen darf, wie Jesus Christus ist es vollbracht, du hast ein vollendetes Leben gehabt. Ich glaube, wenn Jesus dann vor dir steht und du sagst es, das war mein Leben und dir sagt, es ist vollbracht, es ist vollendet, du hast ruhen von deinen Werken, von deiner Mühe, von deiner Arbeit, und er sagt, wunderbar, meine Tochter, wunderbar, mein Sohn, geh ein zur Freude meines Herrn, meines Vaters. Nicht großartig. Ich möchte uns diese Verse vorlesen, die vor diesem letzten Vers aus dem 1. Korinther 15 stehen, zur Ermutigung. Seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen. All unsere Körper, das Verwesliche, müssen Unverwesliches anziehen. Unverwesliches. Wunderbare, schöne, neue Körper. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wir werden niemals sterben. Hier auf Erden einmal, aber in Ewigkeit Unsterblichkeit. sagt Gottes Wort. Wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nicht unser Sieg, sondern der Sieg Jesu Christi, an dem er uns teilhaben lässt. Und darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Da spreche ich uns zu, da spricht Gott uns zu. Und lieber Vater, darum bitte ich dich um diese Gnade, dass wir das mitnehmen in unserem Leben, dass unser Leben nicht umsonst ist, dass unser Werk, unser Dienst, unser Sein, unsere Worte, unsere Taten nicht umsonst sind. Du siehst sie, du bekommst sie mit und du möchtest, dass da noch mehr Durchbruch zu deiner Ehre geschieht. Dass wir fest und unerschütterlich in deinem Worte stehen, in der Liebe, im Glauben, dass wir aber auch wachsen zu dir hin. Und egal, ob wir Single sind, ob wir verheiratet sind, ob wir eigene Familie haben, ob wir in der Stadt leben, auf dem Land, ob wir angestellt oder Arbeitgeber sind, egal was, Herr, wichtig ist, dass du sagst, wir sollen fest, unerschütterlich und zunehmend sein in deinem Werk. Und das bitte ich dich für diese Gemeinde hier, dass du deinen Segen ausschüttest, dass du deinen Segen ausschüttest, jedem Einzelnen hier, dass du dich verherrlichst und dass wir alle, auch ich persönlich, ja, dass wir darin wachsen und zunehmen, immer mehr dich erkennen, dein Wort lieben, dein Wort schätzen, von dir, Herr Jesus, begeistert sind, von deinem Heiligen Geist erfüllt sind und dass die Werke, die du vorbereitet hast, dass sie zum Durchbruch kommen, zu deiner Ehre. Amen.
Danke, Tom.